SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Juni 1989. China schlägt Demonstranten brutal nieder.
Menschenleer, der breite Boulevard. Ein Konvoi aus Panzern rollt an. Als wäre die Szene nicht schon gespenstisch genug, springt plötzlich ein einzelner Mann auf die Straße. Dunkle Hose, weißes Hemd, zwei Einkaufstüten links und rechts in der Hand. Mitten vor dem ersten Panzer baut er sich auf. Als der versucht, seitlich auszuweichen, springt der Mann hinterher. Und als der Zug schließlich anhält, klettert er auf einen der Panzer und redet auf den Fahrer ein. Was der Mann auf der Straße des ewigen Friedens in Chinas Hauptstadt Peking nicht weiß: Aus den oberen Stockwerken eines Hotels richten westliche Reporter ihre Teleobjektive auf ihn. Wie er da steht, sehr klein und sehr schmal und einsam und allein vor einer Panzerkolonne, am Morgen des 5. Juni 1989. Mensch gegen Panzer, einer aus dem Volk gegen die Volksbefreiungsarmee. Die hatte einen Tag zuvor den seit 7 Wochen von Demonstranten besetzten Tiananmen-Platz, auf Deutsch Platz des himmlischen Friedens, brutal geräumt, befreit vom aufmüpfigen Volk. Bis heute weiß keiner, wer der Mann war, der versuchte, die Panzer zu stoppen. Aber weltweit wurde er zur Ikone, zum Symbol für Freiheit und tollkühnen, todesmutigen Widerstand.
Er steht natürlich stellvertretend für etwas, was sich keineswegs nur in Peking, sondern in ganz vielen Landesteilen, zum Beispiel in Chengdu, in Sichuan, ereignet hat, dass sich ganz viele chinesische Männer und Frauen dieser Gewalt entgegengestellt haben mit friedlichen Mitteln und versucht haben, ein anderes China, ein besseres China, ein demokratisches China zu erreichen.
Die Proteste damals, sagt der Freiburger Sinologe Daniel Lese, waren ein breiter Volksaufstand, auch wenn sie die Regierung als konterrevolutionäre Einzelaktionen von Chaoten herunterzuspielen versuchte, die es angeblich nur in der Hauptstadt gab.
Peking war das Herz oder war auch das Zentrum dieser Debatten. Keineswegs nur auf dem Platz des himmlischen Friedens. Der war sicher das symbolische Zentrum, aber die Aktivitäten waren weiter gestreut.
Und fanden Echos in allen Landesteilen.
Insgesamt waren es weit über 120 Städte, in denen Proteste stattgefunden haben, die sich jetzt im engeren Sinne mit der Tiananmen-Bewegung und den damaligen Protesten identifizieren lassen. Und es gibt keine Provinz, keine autonome Region, in der diese Proteste nicht stattgefunden hätten.
Eine Überraschung waren die Proteste nicht, nur ihre Intensität. Und dass sich der Zorn und Unmut der Menschen nicht schon viel eher entlud. Denn es brodelte schon lange in der Gesellschaft. Wie in den kommunistischen Ländern Osteuropas herrschte in den 80er Jahren auch in China eine Stimmung von Wandel und Aufbruch und gleichzeitig großer Verunsicherung. Phasen der Öffnung und Schließung wechselten einander ab, fast wie die Jahreszeiten.
Wir müssen uns vielleicht nochmal den Hintergrund ein bisschen vergegenwärtigen. Es ist also die Zeit nach Mao Zedongs Tod 1976, als zunächst einmal ein heute weitgehend vergessener Parteikader namens Hua Guofeng an die Spitze der Partei kommt, bereits erste Bewegungen in Richtung wirtschaftlicher Öffnung macht, nicht politischer Öffnung.
Daniel Lese, Sinologe mit Schwerpunkt Geschichte und Politik des modernen China.
Das heißt, es kommt erstmal zu einer Rhetorik, wo ganz stark Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit gilt.
Unter den Vorzeichen des Sozialismus, aber immerhin.
Von daher kann man sicherlich schon immer wieder von einer Tauwetterperiode sprechen. Aber es gibt auch in den frühen und mittleren 80er Jahren immer wieder harsche Phasen der Repression.
Wohin China letztlich steuern würde, war 10 Jahre nach Ende der Kulturrevolution des großen Vorsitzenden an der Spitze der Partei überhaupt nicht entschieden. Was sich schon ablesen lässt am Umgang damals mit dem Erbe der Kulturrevolution. Offiziell wurde sie bald nach Maos Tod 1976 als die 10-jährige Katastrophe bezeichnet. Häftlinge wurden entlassen, politisch Verfolgte rehabilitiert. Opfer von Maos angeblich großer proletarischer Revolution, vor allem bürgerliche, intellektuelle, Kulturschaffende, wurden finanziell entschädigt für, wie es hieß, historisches Unrecht und bevorzugt bei der Vergabe von Arbeit oder Wohnung. Ein Prozess in manchem vergleichbar der Entstalinisierung in der Sowjetunion. Aber Eine wirklich kritische, geschweige denn öffentliche Aufarbeitung der Morde, der Folter, der Inhaftierungen, der Zwangsumsiedlungen und schließlich der Hunderttausenden Toten durch Hungersnöte, die hat es niemals gegeben. All die Revisionen alter Gerichtsurteile, all die Wiedergutmachungen.
Es waren keine einklagbaren Rechte, sondern es war immer ein Gnadenakt der Partei.
Ende der 1980er Jahre kommt alles zusammen. Trauer, Wut und Enttäuschung. Und Sehnsucht. Nach einer Freiheit, von der man liest und hört, wenn sich das Land mal einen Spalt weit öffnet.
Es gibt bereits Ende Dezember 86 und 87 in mehreren chinesischen Städten und Provinzen Proteste gegen Wahlen.
Kommunalwahlen, die alles andere als fair und frei abliefen. Regularien waren intransparent, Ergebnisse wurden manipuliert.
Mit offizieller Billigung.
Die Empörung ist groß, die Unruhen weiten sich aus. Die Parteispitze ist besorgt und uneins, wie reagieren. De facto Staatsoberhaupt Deng Xiaoping, unnahbar, stets kühl und verschlossen, vertritt eine eiserne Linie. Hu Yaobang dagegen, Generalsekretär der größten kommunistischen Partei der Welt, ist menschlich, offen und zugänglich und deshalb sehr beliebt. Er zeigt Sympathien für die Demonstranten und ihr Liberalisierungsbegehren. Zur Strafe wird er 1987 zum Rücktritt gezwungen. Ein Etappensieg für Deng und alle Hardliner in der chinesischen Führungsriege, mehr aber nicht. Noch ist offen, wohin das Land sich bewegt. Im April 1989 stirbt Hu Yaobang. Überall in China kommt es zu Beileidsbekundungen. Eine offizielle Trauerfeier für den 2 Jahre zuvor aus dem Amt geschassten hat die Parteiführung zwar geplant, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Daniel Lese meint,
wenn man das am Anfang in den Tagen des mittleren April 1989 vielleicht zugelassen hätte, dann wäre das sicherlich später bei weitem nicht so eskaliert.
Trotz eines Verbots werden von Pekinger Bürgern und Studenten der großen Elite-Universitäten im Norden der Stadt kilometerlange Trauerzüge organisiert. Sie weiten sich zu täglichen Protestmärschen aus.
Die Forderungen haben sich gewissermaßen auch verschoben und weiterentwickelt. Also zunächst einmal war es das Ansinnen, Hu Yaobang sozusagen zu Grabe tragen zu dürfen, da teilnehmen zu dürfen.
Dann verlangen die Demonstranten ganz grundsätzlich einen Dialog zwischen Führung und Volk. Sie haben es satt, dass seit einem Jahrzehnt auf jede Liberalisierung wieder nur Repressionen folgen.
Zum anderen gab es eben sehr große Kritik, insbesondere an der Korruption in Kaderfamilien. Je nachdem, welche soziale Gruppe man sich anschaut, gab es auch Kritik an einzelnen Reformschritten, insbesondere der hohen Inflation in den Städten 1988, Anfang 89.
Forderungen nach so etwas wie Grundrechten werden laut, nach Meinungsfreiheit.
Nach Pressefreiheit und auch nach einer Ausweitung demokratischer Wahlen. Das waren Forderungen, die zunehmend prominenter wurden.
Am 22. April besetzen Zehntausende erstmals den symbolisch aufgeladenen Tiananmen-Platz direkt gegenüber der im Kaiserreich einst verbotenen Stadt. Hier rief Mao 1949 die Volksrepublik aus. Hier versammelten sich schon am 4. Mai 1919, kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, 3000 Studenten und Intellektuelle. Ihr Protest, in China bis heute gefeiert, war gegen die japanischen Okkupanten im ehemals deutschen Pachtgebiet Tsingtao gerichtet.
Erben der Bewegung des 4. Mai
steht auf Bannern, die Demonstranten 70 Jahre später, am 4. Mai 1989, in die Höhe halten.
Wir kämpfen für Freiheit und Demokratie.
300.000 Menschen sind es inzwischen, die den Platz des himmlischen Friedens besetzen und auch nachts nicht mehr räumen. Die politische Führung wird zunehmend nervöser. Die Armee wird nach Peking beordert, bleibt aber noch in den Außenbezirken. In der Innenstadt errichtet das Militär Straßensperren. Die Massendemonstrationen verhindern kann es nicht. Ausgerechnet jetzt, am 15. Mai 1989, kommt der Mann zu Besuch, der in Osteuropa mit den Begriffen Perestroika und Glasnost eine Lawine losgetreten hat. Michail Gorbatschow ist nach Nikita Khrushchev 1959 der erste Sowjetpolitiker, den Peking empfängt. Empfangen will. Und gerne mit viel Brimborium auf dem Platz des himmlischen Friedens. Doch das geht ja nun nicht. Zumal dort Hunderte von Studenten in einer provisorisch errichteten Zeltstadt in den Hungerstreik getreten sind. Für die jungen Menschen auf Krankenbahren und an Infusionsschläuchen interessieren sich die vielen ausländischen Medienvertreter, die eigentlich wegen Gorbatschow nach Peking gereist sind, jetzt deutlich mehr als für den Kreml-Chef.
Die Hungerstreikenden halten durch. Aber es ist hart. Seit Samstag mit nichts als ein wenig Wasser im Bauch harren sie auf dem Platz des himmlischen Friedens aus. Die ganze Welt erlebt diese Schreie nach Menschenwürde und Freiheit mit.
Über 200 Hungerstreikende müssen in den nächsten Tagen in kritischem Zustand in Krankenhäuser eingeliefert werden. Dann aber können die Demonstranten einen Etappensieg verbuchen. Es gelingt ihnen, die Fernsehübertragung eines Gesprächs zwischen Ministerpräsident Li Peng und einer Abordnung der Hungerstreikenden zu erzwingen. Einer von ihnen, der Student Wei Kaixi, wurde gerade erst aus dem Hospital entlassen und sitzt Li Peng im gestreiften Pyjama gegenüber. Auch dieses Bild geht durch die Weltpresse. Doch aller Protest, alle internationale Aufmerksamkeit, sie sind am Ende vergebens. In der Nacht auf den 4. Juni, heute vor 35 Jahren, richten Armeeeinheiten unter den Demonstranten ein Massaker an. Das westliche Fernsehen bringt schockierende Reportagen.
Panzer rollen in das Zentrum von Peking und walzen alles nieder, was im Wege ist. Menschen werden rücksichtslos überfahren. Demonstranten wehren sich mit bloßen Händen gegen bewaffnete Einheiten. Unter den Toten und Verletzten sind überwiegend Studenten, aber auch Frauen und Kinder und Greise. Augenzeugen berichten, selbst Fliehende seien rücksichtslos erschossen worden.
Übereinstimmenden Schätzungen zufolge finden an die 3000 Menschen den Tod. Der Westen zeigt sich entsetzt und reagiert mit einem Handelsembargo. Sinologe Daniel Lese.
Aber das hat nicht wahnsinnig lang gehalten. 1992 setzt sich dann ja Deng Xiaoping für vertiefte Wirtschaftsreformen ein und dann geht relativ schnell auch ein umfassender Handelsaustausch wieder los.
Zeitgleich mit dem Aufstieg zur heute größten Exportnation der Welt gelingt es China, die Erinnerung an das Massaker fast vollständig zu verdrängen. Kein Schulbuch berichtet darüber. Gedenkfeiern sind streng verboten. Den sogenannten Müttern des Tiananmen-Platzes, die seit 35 Jahren mutig ankämpfen gegen das kollektive Vergessen, wird jedes Jahr um den 4. Juni herum Hausarrest verordnet. Die inzwischen meist über 80-jährigen Frauen geben dennoch nicht auf.
Die Erinnerungen können nicht ausgelöscht werden. Der Platz des himmlischen Friedens war einst mit Blut befleckt. Die Einschusslöcher der Kugeln können gekittet werden. Aber das Blut der Geschichte, das kann man nicht wegwaschen.
Wei Kaixi, der einst Chinas Ministerpräsidenten trotzig im Schlafanzug gegenübertrat, lebt heute in Hongkong im Exil.
Wenn Sie meinen Namen in die chinesische Suchmaschine Baidu eingeben, ich existiere nicht. Die chinesische Regierung hat entschieden, mein Gesicht aus der Geschichte zu tilgen.
Und der Mann, der sich 1989 ganz allein einem Konvoi von Panzern entgegenstellte? Zeugen berichten, dass nach einigen Minuten drei Personen herbeiliefen und ihn von der Straße zogen. Manche glauben, das sei der Geheimdienst gewesen. Der Mann sei verhaftet worden und anschließend exekutiert. Andere denken, es waren besorgte Passanten, die ihn da wegrissen von den Panzern. Sie hätten ihm dadurch das Leben gerettet. Bis heute fehlt allerdings jede Spur von dem Mann.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an den 4. Juni 1989, Tag des Tiananmen-Massakers. Zeitzeichen morgen, Karl der Große nimmt den Titel Rex Francorum et Langobardorum an.